Wir wollen heute mindestens elf Kapitel machen, also wir werden einiges vor uns haben. Wir waren im Kapitel 19 am Ende. Lot endet als Höhlenmensch. Es heißt in Kapitel 19, Vers 30, er blieb in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Der Name der Töchter wird uns nie genannt. Namenlose Töchter. Da sprach die Erstgeborene zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und kein Mann ist mehr im Lande, der uns zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Sie sind ungläubig. Sie meinen, Gott hätte keine Ehemänner für sie. Beten war für sie kein Thema. Vielleicht haben sie das gelernt von ihren Eltern. Inzucht haben sie von Sodom gelernt. Lot ist verantwortlich, dass er seine Kinder einem bösen Einfluss ausgesetzt hat. Vers 37, begehen Unzucht, Inzucht. Die Älteste gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, das heißt vom Vater, Moab, vom Vater. Dieser ist der Vater der Moabiter, bis auf diesen Tag. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn und sie nannte ihn Ben-Ami, Sohn meines Volkes oder Sohn meines Verwandten. Von dem kommen die Kinder Ammon bis auf den heutigen Tag. Die Moabiter und die Ammoniter wurden gehörten zu den schlimmsten Feinden Israels später. Das war das Ergebnis, die Frucht des Lebens von Lot. Das Toledot von Lot, oder? Das Toledot von Lot sind die Moabiter und die Ammoniter. Kapitel 5. Mose 23, Vers 4. Es soll kein Ammoniter noch Moabiter in die Versammlung Jahwes kommen. Deshalb, weil sie euch nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen sind auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt, und weil sie Bileam, den Sohn Beors aus Petor in Mesopotamien, gegen dich gedungen haben, um dich zu verfluchen. Die Moabiter haben den Bileam damals geholt und Bileam hat das Volk Israel zur Unzucht verführt. Volkscharakter. Das war 5. Mose 23, Vers 4 und 5. Die Moabiter, die Ammoniter. Im Buch der Richter werden wir sie wieder begegnen und ich glaube der Eglon, oder? Der fette Moabiter. Genusssucht und Unzucht, von dem sind sie geprägt. Volkscharakter. Stolz. Ich glaube, ich habe jetzt die Stelle nicht mehr hier. Ich glaube, in Jeremia kommen sie vor als stolzes Volk, hochmütig. Lust der Augen, Lust des Fleisches und Hochmut des Lebens. Das hat sie geprägt, die Moabiter. Aber es gab eine Moabiterin, die ist ganz anders. Die suchte auch einen Ehemann, hat auch ihren Mann verloren. Und ihre Heimat und ihre Mutter. Ruth verlor alles. Und jetzt braucht sie den Ehemann. Und wie macht sie es? Ganz anders. Anstatt die Hoffnung aufzugeben, zu fleischlichen Mitteln zu greifen, wendet sie sich zu dem Gott der Naomi. Und wird zum großen Segen und wird sogar ins Geschlechtsregister Jesu Christi eingehen. Also es ist Hoffnung auch für Moabiter. Das ist schon ermutigend. Das wollte ich noch eben nachtragen zu Kapitel 19. Wir gehen zu Kapitel 20 bis 23, eigentlich bis 25, aber die dritte Periode im Leben Abrahams sind Kapitel 20 bis 23. 24 ist so noch ein Nachspiel. Aber wir kommen also jetzt zum dritten Teil seines Lebens. Und jetzt geht es, ich möchte daran erinnern, im ersten Teil ging es um Güter oder Seelen. Im zweiten Teil ging es jetzt um Fleisch oder Verheißung. Und jetzt geht es um Sicherheit in Menschen oder Sicherheit in Gott. Kapitel 20. Wo finde ich Sicherheit? Abraham brach auf von dort nach dem Lande des Südens und wohnte zwischen Kadesh oder Kedesh und Shur, und er hielt sich auf zu Gera. Und Abraham sagte von seiner Frau, sie ist meine Schwester. Er verleugnet hier wiederum die Sarah vor den Philistern, diesmal vor den Philistern, sucht seine Sicherheit in einer Halblüge, die eine ganze Lüge ist. Er denkt, Gott könne ihn nicht bewahren, und er bringt die Sarah und damit auch den verheißenen Samen in große Gefahr. Eine alte Gewohnheitssünde, mit der er nicht radikal ins Gericht ging, die lebt hier wieder auf. Wir sollen nicht meinen, dass Sünden, die wir vor 25 Jahren abgelegt haben, dass uns die wieder heute nicht wieder, dass wir da heute nicht wieder diese Sünden tun könnten. Also er verfällt wieder diesem alten Fehler. Geschichte von Kapitel 12 wiederholte sich, jetzt also 25 Jahre später. Aber dieses Mal schlimmer, er gibt seine Sarah preis, obwohl er ganz genau weiß, dass von der Sarah der Nachkomme kommen wird. Gott hat es ihm ganz klar gesagt, von Sarah wird Sarah wird einen Sohn gebären. Wie kannst du deine Frau verlieren? Wie kannst du meinen, du verlierst dich, wenn Gott dir verheißen hat, dass du einen Sohn bekommst durch sie? Beziehungsweise, wie kannst du sie preisgeben? Da sandte Abimelech, der König von Gera, nach Sarah und ließ sie holen. Mit 89 Jahren noch sehr attraktiv. Und Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes, wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Und Gott hat eingegriffen in seiner Gnade wieder. Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn Gott nicht eingegriffen hätte? Was wäre passiert mit dem Samen Israels? Was wäre passiert mit Israel überhaupt? Was wäre passiert mit dem Rest der Bibel? Gott in seiner Gnade greift ein. Kommt zu Abimelech im Traum. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht. Übrigens, Abimelech scheint ein Titel zu sein, nicht ein Eigenname. Ein Titel der Philisterkönige, so wie Pharaonen bei den Ägyptern. Abimelech hatte sich ihr nicht genaht und er sagte, mein Herr, willst du auch ein gerechtes Volk töten? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich dieses getan. Und Gott sagte zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dieses getan hast. Und so habe ich dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Gott ist in der Lage, vor Sünde zu bewahren. Er hat hier den Abimelech bewahrt vor Sünde. Das kann er auch bei uns tun. Er kann gewisse Umstände verhindern, Ereignisse, Zusammenfallen von Ereignissen. William MacDonald hat einmal gesagt, Herr, er betet oft, dass die Versuchung zur Sünde und die Gelegenheit zur Sünde nicht zusammenfallen. Dass die Versuchung, wenn die Versuchung kommt, dass dann keine Gelegenheit ist. Und wenn die Gelegenheit da wäre, ist, dass keine Versuchung da ist. Aber es ist nicht immer so. Es gibt sehr wohl Fälle, wo die Gelegenheit kommt und dann kommt, gerade weil die Gelegenheit da ist, kommt eine besondere Versuchung. Aber übrigens, Gott ist sehr genau, wenn er hier mit Abimelech spricht. Abimelech sagt zwei Dinge, ich bin in Lauterkeit und in Unschuld gewandelt, oder? Lauterkeit und Unschuld. Und Gott sagt, ich weiß, du bist in Lauterkeit gewandelt, in Unschuld nicht. Von Unschuld sagt Gott nichts. Vers 5 und Vers 6, oder? Also der Abimelech beteuert seine Lauterkeit und Unschuld. Und Gott sagt, ja, du warst, ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Unschuldig ist niemand vor Gott. Niemand. Kein Mensch ist unschuldig.
Was wäre der feine Unterschied zwischen
Lauterkeit und... Lauterheit, er ist aufrichtig, oder? Er ist aufrichtig, er hat nichts Böses vorgehabt jetzt in dieser Sache. Ja, er hat kein schlechtes Gewissen, richtig? Aber der Mensch ist nicht unschuldig. Grundsätzlich ist der Mensch nicht unschuldig. Und deshalb, Gott sagt nicht, Gott pflichtet ihm da nicht bei, in Bezug auf Unschuld. Aber er pflichtet ihm bei, in Bezug auf Lauterkeit. Das fällt auf, dass Gott das nicht wiederholt, oder? Das Herz des Abimelech ist nicht unschuldig. Grundsätzlich ist unser Herz nie unschuldig vor Gott, weil wir Sünder sind. Wir haben eine Schuld vor Gott, weil wir einfach Sünder sind und oft in Gedanken und in allem Möglichen. Wir sind grundsätzlich Schuldige vor Gott. Und deshalb sind wir so froh, dass wir ein Opfer haben, ein Opferlamm Gottes für uns. So gib nun dem Mann seine Frau zurück, denn er ist ein Prophet und er wird für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Und Abimelech stand des Morgens früh auf und rief alle seine leibeigenen Knechte und redete alle diese Worte vor ihren Ohren. Und die Männer fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm, was hast du uns angetan? Und was habe ich gegen dich gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden sollten, hast du mir angetan. Und Abimelech sagte zu Abraham, was hast du beabsichtigt, dass du dies getan hast? Abraham sprach, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte. Und sie werden mich und meine Frau willen töten. So. Negatives Denking, er hat negativ eigentlich über sie gedacht und hat nicht im Glauben an Gott gehandelt. Und Abraham sagte, weil ich mir sagte, das war Vers 12, auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter, und sie ist meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich wandern ließ aus meines Vaters Hause, da sagte ich zu ihr, dies sei deine Güte, die du mir erweisen mögest. An jedem Orte, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Und sie haben es nie wirklich rückgängig gemacht, ihre Abmachung sozusagen. Da nahm Abimelech Kleinvieh und Rinder und leibeigene Knechte und leibeigene Mägde und gab sie dem Abraham. Und er gab ihm Sarah, seine Frau, zurück. In diesem Fall hat Abraham diese Gaben angenommen von dem Philisterkönig. Das musste er wahrscheinlich auch. Und vor allem, er bezahlt ihm dann viel Geld, dieser Philister. Abimelech, siehe, mein Land ist vor dir. Wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er, siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschäkel gegeben. Siehe, das sei dir eine Augendecke. Vor allem, die bei mir sind, und in Bezug auf alles ist die Sache rechtlich geschlichtet. Also der Abimelech denkt sich, wie kann ich sicher sein vor diesem immer stärker werdenden Nomaden Abraham? Also auch jetzt hat sich der Abraham zwar vergangen, aber er möchte in Zukunft Sicherheit, eine Sicherheit haben in der Beziehung zu diesem Abraham und seinen Hunderten von Knechten. Und er denkt sich, wir geben ihnen eine gesunde Summe von Geld und damit ist die Sache geregelt. Also seine Sicherheit beruht auf der Geldsumme, die er hier bezahlt. Und damit soll die Sache abgetan sein. Denn Jahwe hatte zuvor jeden Mutterschoß im Hause Abimelechs fest verschlossen, um Sarah Sarahs, der Frau Abrahams, willen. Also hier erfahren wir, dass es die Sache eine längere Zeit gegangen sein muss, also mindestens ein paar Monate, sodass man überhaupt feststellen kann, dass die Mutterschöße verschlossen sind. Oder ist es zu verstehen, dass es schon vorher, dass sie schon vorher verschlossen waren? Ich meine, jedenfalls muss es so gewesen sein, dass klar war, der Herr hat die Mutterschöße verschlossen. Jeden Mutterschoß im Hause Abimelechs, es scheint, dass es hier mehrere Frauen gab. Kein Problem, er nimmt sich eine nächste dazu, will sich eine weitere dazu nehmen in Sarah. Und Abimelech steht in Gefahr, das Hause Abimelechs steht in Gefahr auszusterben. Seine Frauen bekommen keine Kinder. Gut, wenn du meine Nachkommen gefährdest, sagt Gott, dann gefährde ich deine Nachkommen.
Wie ist die Decke zu verstehen?
Die Augendecke, also eine Genugtuung, oder? Aber warum dieser Begriff Augendecke? Da muss ich jetzt nachschauen. Ich werde mir das notieren. Ich hatte das mal irgendwo, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Das ist ein besonderer Begriff.
Bei mir steht, das bedeutet die Bestätigung unverletzter Frauenehre.
Aha, aha. Ja, sowas Ähnliches hatte ich gelesen auch. Ich möchte gerade im Hebräischen nachschauen, was dieser Ausdruck 21,16. Ah, 2016, oder? Das sei dir eine Augendecke vor allen, die bei dir sind, und in Bezug auf alles ist die Sache jetzt rechtlich geschlichtet. Nicht in Bezug auf, wie heißt es dort? Bei Luther, ist das Luther? Die 1000 Silberlinge sollen eine Augendecke, hier Bube übersetzt, ein Augenschleier sein. Das Geld soll ein Augenschleier sein, eine Augendecke. Ich suche gerade das Wort. A covering, also eine Bedeckung der Augen. Das ist das ganz normale Wort, Bekleidung oder Bedeckung der Augen.
Der Schleier vom Gesicht, also früher die israelischen Leute, haben einen Schleier vom Gesicht getragen.
Und dass dadurch die Ehre wiederhergestellt wird von ihr? Ja. Ah, ja, das könnte sein.
Ist das hier eine Handlung jetzt rückwirkend? Also zeigen soll, dass er sich nicht irgendwie unschuldig gemacht hat an ihr, oder wird sich dann auf die Zukunft, dass ab jetzt soll sie
Mir scheint es vor, es ist für das, was gewesen ist. Und es heißt, für alle, die bei dir sind. Das sollte eine Augendecke sein, für alle, die bei dir sind. Oder vor allen, die bei dir sind. Aber so oder so, es ist beides möglich im Hebräischen. Vor allen oder für alle, die bei dir sind, zum Augenschleier. Also ein Zeichen, dass ihre Ehre jedenfalls nicht angetastet ist. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls also muss er jetzt beten für den Abimelech, seinen, für die Frauen des Abimelech. Und um Fruchtbarkeit beten, während seine eigene Frau immer bis jetzt noch immer noch unfruchtbar ist, ja, die Sarah, muss er für die Fruchtbarkeit der Frauen des anderen beten. Und jetzt, nachdem er das getan hat und die Sache jetzt geklärt ist, da heißt es Kapitel 21, und Jahwe suchte heim, wie er geredet hatte, suchte Sarah heim, wie er geredet hatte, und tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar Abraham einen Sohn zu seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Dreimal, wie Gott geredet hatte. Feierlich wird das hier betont. Gott hat jetzt sein Wort gehalten. Nach über 25 Jahren des Wartens hat er die Verheißung erfüllt. Jetzt kommt der Same. Abraham hat nicht vergeblich auf Gott gewartet. Niemand wartet vergeblich, der auf Gott wartet.
Ist die Erzählung hier chronologisch? Also ist er tatsächlich Sarah an Abimelech abgegeben, nachdem die drei Engel bei ihm waren?
Es muss so gewesen sein. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass es jetzt nicht chronologische Reihenfolge ist. Das Problem, wieso ist das, soll das ein Problem sein?
Weil es eben so ein direkter Gegensatz ist, dass er die Abweisung bekommt und er direkt darauf die Sarah verleugnet ist.
Kapitel 18 bekommt er die Verheißung. Dann geht Sodom und Gomorra unter. Gleich danach geht er zu den Philistern. Es verlaufen etwa 2 oder 3 Monate. Ja, etwa. Oder nachher wird Sarah schwanger und gebiert den Sohn, den Samen. Gut, jetzt ist also dieser Same, jetzt ist das Ziel erreicht, der Same ist da. Abraham gab seinem Sohn, der ihn geboren hatte, dem geboren worden war, den Sarah ihm gebar, den Namen Yitzchak. Er lacht oder man lacht. Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Und Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak geboren wurde. 100 Jahre. Abraham hat keinen Grund, sich selbst zu rühmen. Sein Leib ist schon schwach geworden, sozusagen wie erstorben. Der Leib der Sarah war wie erstorben, was Kindergebären betrifft. Aber Gott hat hier gehandelt. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, wird mit mir lachen. Da hier ist es nicht mehr ein ungläubiges Lachen wie vorher, hier ist es ein gläubiges Lachen, ein freudiges Lachen des Glaubens. Eine triumphierende Freude, wenn man durch Glauben an Gottes Wort sich dann erlebt, wie Gott dann eingreift. Johannes 8, Vers 56. Abraham erlebte die Erfüllung der Verheißung. Johannes 8, Vers 56. Abraham, euer Vater, war hoch erfreut, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Wann sah Abraham den Tag der Erfüllung? Wann sah der Abraham den Tag? Ich habe mir oft Gedanken gemacht über Johannes 8. Was meint der Herr Jesus, Abraham sah meinen Tag? Den Tag des Samens, den Tag, da der Samen kommt, sozusagen, der Nachkomme. Ganz sicher, in erster Linie sah Abraham den Tag, in dem er die Geburt des Isaak, des Samens, erlebte. Abraham erlebte diesen Tag, dass der Same geboren wurde. Und das war eine große Freude an diesem Tag. Er sah diesen Tag, er erlebte ihn, heißt das. Und er freute sich, Johannes 8, 56. In der Geburt Isaaks sah Abraham also mehr als nur einen Isaak. Er sah die ganze Verheißung, er sah die ganze Zukunft vor sich. Die Erfüllung der Verheißung, das große Volk, von dem schlussendlich dann der Messias auch kommen sollte. Der Same, in dem die ganze Welt gesegnet wird. Hebräer 11, Vers 13. Hebräer 11, Vers 13. Als Menschen des Glaubens starben diese alle, sie hatten die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie aus der Ferne gesehen und waren überzeugt, also sie hatten die Verheißungen nicht empfangen, nicht direkt, sie hatten nicht die Erfüllung der Verheißungen in dem ganzen Ausmaß erlebt. Was er erlebt hat, Abraham, war, dass er die Geburt des Sohnes, die Geburt des Samens, aber mehr hat er nicht gesehen. Aber aus der Ferne haben sie gesehen und waren überzeugt worden und hatten sie gegrüßt und hatten bekannt, dass sie Fremde auf der Erde waren und solche, die sich vorübergehend aufhalten. Also von Ferne aus haben sie schon gesehen, von der Ferne haben sie begrüßt. Aus der Ferne gesehen und waren überzeugt worden und hatten sie gegrüßt. Diese Verheißungen. Und in diesem Sinne, denke ich, ist Johannes 8 zu verstehen, der Tag, den Abraham sah, als Isaak geboren, also erlebte, als Isaak geboren wurde. Weil in einem gewissen Sinn hat er hier schon den Messias, den Nachkommen des Nachkommen gesehen. Den Samen des Samen. Das würde jedenfalls gut hineinpassen in Johannes 8, Vers 56, wo der Herr Jesus sagt, und ihr Juden, Pharisäer, Schriftgelehrte, ihr seht mich, ihr seht diesen Tag noch viel deutlicher als Abraham und ihr ärgert euch, statt euch zu freuen. Denn das ist ja in einer Diskussion gesprochen, dieser Vers, den der Herr Jesus mit den jüdischen Führern geführt hat. Und will ihnen zeigen, Abraham hat den Tag schon gesehen, hat sich gefreut. Und ihr? Ihr wollt mich steinigen, während ihr vor dem Messias steht und ihn seht. Aber nun kommt schon gleich die nächste Lektion, die schwere Lektion für Abraham. Nun muss Abraham seinen Sohn Ismael, an den er sich so gehängt hatte, abgeben. Er muss den Sohn Ismael abgeben, um das Erbe des Isaak zu sichern. Das Erbe muss für Isaak gesichert werden und nicht für, das Erbe ist nicht für Ismael. Deshalb muss der Sohn Ismael jetzt verstoßen werden. Nur Probleme sind entstanden durch den fleischlichen Weg Abrahams. Nur Probleme, das ist bei uns auch so. Oder wir gehen einen fleischlichen Weg und wir erleben nur Probleme. Also es heißt hier Vers 8, das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tage, da Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie dem Abraham geboren hatte, spotten. Sie sagte zu Abraham, treibe diese leibeigene Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn dieser leibeigenen Magd soll nicht erben mit meinem Sohn, mit Isaak. Und die Sache war sehr übel in den Augen Abrahams, um seines Sohnes willen. Sehr schmerzlich. Aber es gab keinen anderen Weg. Ismael muss raus. Gott sagte zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Knaben, wegen deiner Magd. Was immer Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Same genannt werden. In Isaak, nicht in Ismael, ist die entscheidende Verheißung. Doch auch der Sohn der Magd, auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation, zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Weil er dein Same ist. Und Abraham stand des Morgens früh auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, indem er es auf ihre Schulter legte und er gab ihr den Knaben und entließ sie. Und sie ging hin und irrte umher in der Wüste von Beerseba. Und als das Wasser im Schlauch ausging, da warf sie das Kind unter einen der Sträucher. Und sie ging hin und setzte sich gegenüber, einen Bogenschuss weit, denn sie sagte, dass ich das Sterben des Kindes nicht ansehe. Sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Also das Kind war schon etwa 15 Jahre alt, aber es ist noch ein Kind. Und sie weinte. Und als Gott Hagar wegschickte, hatte sie nichts mehr. Keine Überlebenschance, kein Wasser mehr. Aber Gott hat es geboten. Und wenn Gott etwas gebietet, dann übernimmt er die Verantwortung. Und das hat er hier auch getan. Hagar ist am Nullpunkt ihres Lebens. Sie rechnet damit, dass jetzt zuerst der Sohn stirbt und dann sie selbst stirbt. Und durch diesen persönlichen Nullpunkt gibt es, und diesen Zerbruch, gibt es einen Neubeginn für sie. Gott greift ein, das heißt, da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr: Was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben gehört, da wo er ist. Also die Hagar hat gerufen und geweint und der Junge hat geweint, aber die Stimme des Knaben hat der Herr erhört. Die Stimme des Knaben, der am Verdursten war und weinte. Und er segnet, also er rettet sie. Steh auf, nimm den Knaben und fass ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation, zum großen Volk machen. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen und sie ging hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben und er wuchs heran und er wohnt in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnt in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Lande Ägypten. Gott war mit dem Knaben. Gott war mit ihm. Er war nicht der Erwählte und doch war Gott mit ihm. Gott verwirft ihn nicht. Gott segnete in diesem Sinne den Ismael ebenso. Gott will ja alle retten, letztlich. Und so wird also Ismael ausgestoßen. In Galater Kapitel 4 geht der Apostel Paulus darauf ein, dass die Ausstoßung des Ismael, die war nötig. Galater 4, Galater 4, jetzt kommt's. Vers 21. Da verwendet Paulus diese beiden Söhne Abrahams, er wendet das an auf die Situation Israel nach dem Fleisch und Israel nach dem Geist. Er sagt, diese beiden Söhne von Abraham sind ein Bild, dienen als Bild zusätzlich, ja, man kann sie als Bild sehen, für die beiden Bündnisse. Der eine Bund, Vers 24, ist der vom Berge Sinai ist, der Versklavung erzeugt, welcher Hagar ist mit ihrem Sohn. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, er entspricht dem gegenwärtigen Jerusalem, also das fleischliche Jerusalem. Sie ist mit ihren Kindern in Versklavung, aber das obige Jerusalem, das himmlische Jerusalem, ist frei, welches unser aller Mutter ist. Das ist die Mutter der wahrhaft Gläubigen. Denn es ist geschrieben, sei fröhlich und so weiter. Vers 28, wir, Brüder, sind nach der Art Isaaks Kinder der Verheißung. Jedoch gleich wie damals der nach dem Fleische geboren war, den verfolgte, der es nach dem Geiste war, so ist es auch nun. Und was sagt dir doch die Schrift? Tue hinaus die Magd und ihren Sohn. Jetzt zitiert er diesen Vers, Vers 10, den wir hier in 1. Mose 21 haben. Tue hinaus die Magd und ihren Sohn, denn auf keinen Fall darf der Sohn der Magd mit dem Sohn der Freien erben. Der Sohn der Magd darf nicht erben mit dem Sohn der Freien. Nicht die vom Fleisch Geborenen sind die Erben. Nur die vom Geist Geborenen sind die Erben. Brüder, wir sind also nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Also, und Paulus wendet das an auf Israel nach dem Fleisch, oder? Jerusalem nach dem Fleisch. Der Ismael ist nutzlos, was die Verheißung betrifft. Nicht was das persönliche Leben des Ismael betrifft, er ist ein wertvoller Mensch, keine Frage, und Gott hilft ihm, Gott rettet sie aus der Not und so weiter. Aber was die Verheißung jetzt betrifft, ist er nutzlos. Und so steht Ismael für das Fleisch. Oder das, was aus dem Fleisch herauskommt. Unser Fleisch kann nie etwas Nützliches für Gott vollbringen. Es ist nutzlos. Und dann war dieser Sohn geboren worden, dieser Sohn der Verheißung. Zuerst war nur der Ismael da und er war ein ganz braver, lieber Junge. Ich meine, ein bisschen wild, aber im Grunde nicht so schlimm, oder? Aber als dann der Isaak geboren wurde, dann offenbarte sich was Neues. Dann wurde der wahre Charakter offenbar. Er spottet und so weiter. Also interessant, durch die Geburt des Sohnes von der Freien wird bald klar, was für ein Charakter das ist, der Sohn der Magd. Er wurde nicht anders, aber jetzt wurde es richtig erst deutlich. Das ist ähnlich wie bei uns, im Christenleben ist es auch so, oder? Durch die neue Geburt wird der wahre Charakter des Fleischlichen erst so richtig offenbar. Durch die Wiedergeburt wird unser Fleisch nicht verändert. Dadurch, dass Jesus Christus in unser Leben kam, wird das Fleisch, das heißt das, was wir von dem Diesseits her, von der Natur her sind, das wird nicht verändert. Wir haben das Fleisch, bis wir sterben. Was wir von Adam her sind, ja, das haben wir, bis wir sterben. Aber durch die neue Geburt wird jetzt der wahre Charakter dieses fleischlichen Elements erst so richtig klar, kommt erst so richtig zum Ausdruck. Isaak wurde geboren und nun gab es zwei Naturen im Hause, Fleisch und Geist. Durch die Geburt des Isaak. Ismael blieb ein Sohn der Magd, er wurde nicht verändert, so bleibt auch unser Fleisch Fleisch. Und Isaak war und blieb der aus dem Geist Geborene. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Die Wiedergeburt ist also nicht eine Veränderung unserer alten Natur, nein, sondern die Wiedergeburt ist eine Einführung einer neuen Natur, nämlich Christus in uns. Christus kommt in uns herein. Zusätzlich zur alten, wir haben also zwei Naturen in uns, sozusagen. Wir haben Christus in uns und wir haben das, was wir von Adam her sind, in uns. Aber das neue Leben ist also, das ist nicht unser eigenes Leben, sondern ist das Leben des Herrn Jesus Christus. Das Neue verändert den Charakter des Alten nicht. Was müssen wir mit dem Alten machen? Raus! Tötet, sagt Paulus, oder? Tötet die Handlungen des Fleisches. Tötet die Handlungen des Fleisches. Also die Geburt des Isaaks machte den Ismael nicht zu einem besseren Menschen. Im Gegenteil, durch die Geburt des Isaak kommt der wahre Charakter von Ismael erst so richtig zum Ausdruck. Und was Gott sagt ist, wirf den Ismael hinaus. Wirf den Ismael hinaus. Nächste Geschichte, also ich habe hier ihr seht hier, auch diese Geschichten sind chiastisch aufgebaut. Ich habe es an der Folie ein bisschen dargestellt. Die erste und die letzte Geschichte entsprechen einander. Wir kommen da noch drauf. Die zweite und die fünfte Geschichte, bei der zweiten Geschichte ist die Geburt dieses Samens und bei der fünften Geschichte ist es die Opferung dieses Samens. Und in der Mitte haben wir zwei Geschichten, die sind sehr wichtig. Ja, sehr, sehr wichtig. Die Verstoßung Ismaels einerseits, um das Erbe für den Isaak zu sichern, und die andere Geschichte, wo wir jetzt hinkommen, der Schwur des Abraham vor Abimelech, um das Erbe für den Abimelechs Sohn zu sichern. Es geht um Sicherheit in diesem Abschnitt. Schauen wir uns diesen Abschnitt an, Vers 22. Kapitel 21, Vers 22. Es erging in jener Zeit, da sagte Abimelech und Pichol, sein Heeroberster, zu Abraham und sagte, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Also der Philisterkönig Abimelech hat Sorgen. Er hatte einen Sohn bekommen, offensichtlich mittlerweile, und er liebte seinen Thronfolger. Er liebte ihn über alles. Wenn der König einen Thron hat, einen Sohn hat, dann ist das schon was Besonderes. Und Abimelechs Zukunft liegt in seinem Sohn. Vielleicht hat er schon mehrere gehabt, das ist jetzt nicht wichtig, aber wichtig ist, es gab einen Sohn schon, mindestens einen. Und er wollte, dass dessen Thron gesichert ist. Nur war da ein Problem. Da ist dieser Nomade Abraham, der wird reicher und reicher und stärker und stärker und wird und immer mehr. Und da wird der Abimelech nervös. Er hat Sorge um seinen Sohn und um die Zukunft, um den Thron. Was ist, wenn ich sterbe? Wird mein Sohn den Thron erben können oder wird es dann Kampf geben? Wie kann ich jetzt meinem Buben die Zukunft sichern? Soll er zum Abraham hingehen und sagen, weißt du was, Abraham, versprichst mir was? Das ist nicht sicher. Versprichst mir was? Handschlag, das ist nicht sicher. So ein Mann kann ja leicht wortbrüchig werden. Machen wir nicht. Er traut ihm einfach nicht. Aber was soll er machen? Was soll der Abimelech machen, dass er in Bezug auf Abraham Sicherheit hat? Und da kommt ihm eine gute Idee. Vers 22. Da kommt er, nimmt seinen Heerobersten Pichon mit und geht zu Abraham und sagt, Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir. Schwöre mir. Schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinen Sohne noch an meinem Enkel trüglich handeln wirst. Enkel hat er noch keinen gehabt, aber er muss ja für die Zukunft vorsorgen. Also wir lassen ihn gleich für den Enkel auch noch schwören. Nach der Güte, die ich dir erwiesen habe, sollst du an mir tun und an dem Lande, in welchem du dich aufhältst. Und Abraham sagte, ich will schwören. Interessant. Abimelech hat eines gewusst, diesen Abraham hat er beobachtet und er wusste, der Abraham glaubt an einen Gott. Und wenn er den Abraham dahin bringen kann, dass er bei Gott schwört, dann ist das was anderes, als wenn der Abraham einfach sagt, ja, ich verspreche dir, ich tue dir nichts. Also die Sicherheit des Sohnes ruht nicht in Abraham, sondern in dem Gott, an den der Abraham glaubt. Wenn nämlich Abraham bei seinem Gott schwört, dann wird Abraham seinen Schwur nicht brechen. Sicherheit ruht nicht in Abraham, sie ruht in dem Gott Abrahams. Bei dem lassen wir ihn schwören. Das macht Abraham. Abraham schwört bei seinem Gott. Dann nahm Abraham Kleinvieh und Rinder und gab sie Abimelech und sie schlossen beide einen Bund. Und Abraham stellte 7 junge Schafe der Herde besonders. Und Abimelech sagte zu Abraham, was sollen diese 7 jungen Schafe, die du besonders gestellt hast? Und er sagte, die 7 jungen Schafe sollst du von meiner Hand annehmen, damit es mir zum Zeugnis sei, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Der Herr nannte man diesen Ort Beersheba, Beer Brunnen des Schwurs, weil sie beide dort geschworen hatten. Und so schlossen sie einen Bund zu Beersheba, Brunnen, Schwurbrunnen, Eidbrunnen. Und Abimelech machte sich auf und Pichol, sein Heeroberster, und sie kehrten in das Land der Philister zurück. Und der Abimelech ging also heim und hat sich niedergelegt und hat geschlafen, so ruhig geschlafen wie nie zuvor. Seine Sicherheit ruht jetzt auf den Eid eines Mannes, eines anderen Mannes, der bei seinem Gott geschworen hat. Wie ist es bei uns? Worin ruht meine Sicherheit? Und unsere Sicherheit? Für dieses Leben und für die Zukunft nach diesem Leben? Sicherheit. Vielleicht denken wir, naja, wir legen ganz viel Geld zur Seite, auf die Bank. Wir schauen, dass unsere Tochter einen reichen Mann aus Amerika heiratet. Und Sicherheit. Es ist interessant, was hier dann steht. Der Abraham pflanzte eine Tamariske zu Beersheba und rief dort den Namen Jahwes an und da heißt es des El-Olam. Des El-Olam. Der Abraham ruft den Namen eines ewigen Gottes an. El-Olam ist Gott der Ewigkeit. Der Gott der Vorzeit, der ewigen Vorzeit. Und der Gott der ewigen Nachzeit, also der Ewigkeit. Wenn der Gott ein Gott der Ewigkeit ist, dann ist die Zukunft auch gesichert. Eine ewige Zukunft ist gesichert dann. Abraham hielt sich eine lange Zeit auf im Lande der Philister. Und die Philister haben gemerkt, es gibt da einen Gott der Ewigkeit, auf dem Abraham vertraut. Und wenn wir das jetzt in Beachtung, jetzt haben wir das im Auge. Diese Geschichte mit dem Abimelech ist vorbereitend für die nächste Geschichte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Lange Zeit habe ich das nicht verstanden, aber ein Bruder hat mich darauf aufmerksam gemacht und dann ging das Licht auf. Denn die Geschichte, die jetzt folgt, hängt mit der gerade eben Geschichte zusammen. Sicherheit, es geht um Sicherheit. Denke mir ein bisschen drüber nach. Der Abraham wurde gerechtfertigt aus Glauben, haben wir gelesen in Kapitel 15. Gerechtfertigt aus Glauben allein. Und jetzt kam Gott zu Abraham und testet den Abraham. Das heißt hier, da prüfte der Herr den Abraham. Testet der Herr den Abraham. Kapitel 22 am Anfang. Nach diesen Begebenheiten, also dieser Ausdruck nach diesen Begebenheiten verbindet das Kapitel 22 mit dem Kapitel 21. Nach diesen Begebenheiten testete Gott Abraham und er sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Abraham, glaubst du, vielleicht, das steht jetzt nicht im Text, aber wir dürfen uns schon so etwas vorstellen, dass das Gespräch etwa so auch verlaufen könnte. Abraham, du glaubst mir? Ja, Herr. Vertraust mir ganz und gar? Ja, Herr. Das hat er jetzt gelernt. Vertraust du nicht auf dich selber? Nein, Herr. Nicht mehr. Abraham bedeutet das, dass du dein ganzes Vertrauen auf mich wirklich das ganze Vertrauen auf mich setzt in Bezug auf die Erfüllung der Verheißungen? Ja, Herr. Also nicht in jemand anderen. Nein, Herr. Und in Isaak? Und in Isaak setzt du kein Vertrauen? Da, was meinst du, Herr? Isaak ist mein ganzes Vertrauen. Isaak ist mein Leben. Isaak ist mein Alles. Wie meinst du das? Ja, schau, Abraham, wir machen die Sache jetzt einfach klar. Wenn nur ich es bin, auf den du vertraust, wenn es niemand anderes ist, auf den du vertraust in Bezug auf Verheißungserfüllung, dann machen wir die Sache ganz einfach. Du gibst mir den Isaak zurück. Geh auf den Berg, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaak, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge. Ich werde dir sagen, auf welchen. Hier kommt das erste Mal in der Bibel das Wort Liebe vor. Das erste Mal in der Bibel. Und es ist die Liebe zwischen einem Vater und seinem einzig geborenen Sohn. Und er liebt ihn über alles. Und jetzt sagt Gott: gib ihn. Vergessen wir nicht, das Thema ist Sicherheit. Worin habe ich meine Sicherheit? Das ist der ganze Abschnitt in diesem Lebensabschnitt von Abraham, in diesem Kapitel. Worin ist meine Sicherheit? Auf was vertraue ich? Abraham sagte: Ich vertraue auf Gott allein. Na gut, wenn nur ich es bin, auf den du vertraust, dann gib mir das. Gib mir deinen Isaak. Mit welchem Wort? Ahava? Oder was?
Es gibt ja viele Bezeichnungen für Liebe.
Also im Hebräischen haben wir nur die Ahava. Im Griechischen haben wir drei, eigentlich sogar vier Bezeichnungen für Liebe. Aber im Hebräischen, soviel ich weiß, kenne ich jetzt nur dieses eine Wort. Nur ein Wort, ja. Ahav ist das Verb und Ahava ist die Liebe. Also Gott möchte jetzt was sehen. Irgendwann ist es, wir wollen ja gleich auch anwenden auf unser Leben. Irgendwann in unser Leben kommen auch Krisen und dann möchte der Herr was sehen. Dann sind wir dran, um dem Herrn zu zeigen, worauf wir vertrauen. Und was wir meinen, wenn wir singen, ich traue auf dich, o Herr. Gott möchte etwas sehen von unserem Glauben. Hier möchte Gott hier was sehen. In Jakobus 2, Vers 21 lesen wir, wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt, als er Isaak, seinen Sohn, auf den Altar geopfert hatte? Du siehst also, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und durch die Werke der Glaube vollendet wurde. Das ist Jakobus 2, Vers 21 bis 23. Du siehst also, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und durch die Werke der Glaube vollendet wurde und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Gott möchte was sehen. Gott sagt zu uns in solchen Situationen, lass alles los. Aber der Abraham hat auch Vorbereitungen bekommen für diesen Test. Aber einmal kommt der Test, lass alles los. Und da muss ich mich fragen, worauf vertraue ich? Wenn ich alles los... Für jeden Menschen kommt der Test zum Schluss. Sagt Gott zum Schluss, jetzt lass alles los. Oder? Und dann? Dann lassen wir alles zurück, was wir gehabt haben. Alles. Lass alles los und dann vertraue ich noch. Worauf vertraue ich eigentlich? Wo ist meine Sicherheit in Bezug auf meine Zukunft? Gott ruft den Abraham auf den Berg und sagt, worin ruht dein Glaube in Bezug auf die Zukunft? In einem Menschen? Dann gib mir den Menschen, Isaak. Ansonsten wirst du nie Sicherheit haben. Solange du auf Isaak vertraust, wirst du nie Sicherheit haben. Wirst nie etwas haben, woran dein Glaube wirklich ruhen kann, weil du klammerst dich an den Isaak. Du musst lernen, den Isaak loszulassen. Und Abraham war bereit. Was bleibt dann noch übrig, wenn der Isaak weg ist? Nur noch Gott. Denn Ismael musste ja schon vorher wegschicken. Jetzt bleibt nur noch Gott übrig. Nur noch, was Gott gesagt hat. Nur noch Gottes Wort. Und genau in dem Wort Gottes, dort findet er eine unerschütterliche, ewige Sicherheit. Gott nimmt ihm alles weg und es bleibt nur das Wort Gottes übrig. Und was ist passiert nach der Prüfung? Mit dem Glauben Abrahams. Was meinen wir? Wie war der Glaube nach der Prüfung? Stärker als je zuvor. Stärker als je zuvor. Jetzt hat er nämlich, jetzt weiß er, nicht in Isaak, sondern in Gott ist die Sicherheit.
Aber er glaubte vorher schon.
Er glaubte,
dass er bekommt den Sohn.
Er glaubte, dass er den Sohn bekommen wird. Ja. Aber nachher bekam er den Sohn und dann war der Sohn da. Und jetzt ist der Sohn die einzige Hoffnung, oder? Es ist alles. Der Isaak ist mein Alles. Isaak ist meine ganze Zukunft. Jetzt sagt Gott zu Abraham, jetzt gib mir diesen Isaak. Man muss sich das richtig vorstellen, man muss sich hineinleben in das Empfinden von Abraham. Da kommt der lang ersehnte Same, den Gott versprochen hat, und dann sagt Gott, jetzt gib mir den Samen zurück.
Bevor er ihm opferte, glaubte er schon, dass der ihn zurückgeben.
Ja. Kommen wir gleich drauf.
Isaak letztendlich auch kein Vertrauen oder kein Verlass ist, zeigt sich ja sehr deutlich bei der Segnung von Esau und Jakob. Wenn da Gott nicht eingegriffen hätte. Also Isaak ist ja auch kein letzter Verlass.
Ist auch kein, ja, als Person, ja, stimmt. Weil Isaak hat ja dann auch große Fehler gemacht, sehen wir dann im Weiteren. Ja. Aber es geht mir jetzt darum, verstehen wir das? Es geht darum, dass wir diesen Gedankengang der Sicherheit, der ist ja für uns auch wichtig. Das ist ja nicht nur eine Sache von Abraham und Isaak und Abraham und die Verheißungen. Denn stehen wir nicht in einer ähnlichen Situation, da wir doch auf etwas vertrauen, was wir nicht sehen, Was haben wir eigentlich? Ja, Gott haben wir nie gesehen, den Herrn Jesus haben wir nie gesehen. Wir glauben irgendwelche Dinge, die da in der Bibel stehen. Wir haben ja gar nichts in der Hand. Was haben wir? Wir haben das reine Wort Gottes. Und jetzt, Gott lehrt uns, worin ist unsere Sicherheit? In unserer Gemeinde? Ja, was ist, wenn die Gemeinde kaputt geht? Ja, im Prediger? Was ist, wenn der Prediger Unzucht begeht und in Sünde fällt oder irgendwas? Es gibt viele Christen, die sind gescheitert, weil der Prediger gescheitert ist. Worin war der Glaube der Christen? Im Prediger, oder? Andere sagen, ja, die anderen Christen haben mich enttäuscht. Es gibt Christen, die werden verlassen von anderen Christen. Es geschehen viele traurige Dinge im Volk Gottes. Da gibt es Christen, die verlassen die anderen. Und dann steht da jemand da und enttäuscht und sagt, jetzt gebe ich den Glauben auf. Woran war der Glaube gegründet? In den Christen, in den Geschwistern? Ich muss lernen, dass mein Glaube gegründet ist in dem reinen Wort Gottes und dem Wort Gottes allein. Und das muss der Abraham lernen. Und manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, es geht uns gut, wir freuen uns über den Segen, den der Herr uns gibt und wir glauben, weil der Herr uns segnet. Und was ist, wenn der Herr den Segen wegnimmt? Wenn der Herr uns geliebte Kinder wegnimmt, dann kommen manche in Glaubenskrisen. Warum? Wir hatten eine Schwester in Österreich, der 21-jährige Sohn, der geliebte Sohn, sie hatte die ganze Schwangerschaft, musste sie liegen. Sie hatte so Mühe, diesen Sohn zu gebären. Und, also ich weiß nicht ganz, jedenfalls 3 Monate oder was, die letzte Zeit der Schwangerschaft, musste sie liegen, damit sie den Sohn nicht verliert. Und dann hat sie ihn geboren und dann hat sie ihn großgezogen, ist 21 Jahre alt geworden und dann ist ein Unfall gewesen, Autounfall, und hat ihn verloren. Das war für sie eine Krise, eine Glaubenskrise. Worin war ihr Glaube gegründet? Sie musste lernen, nicht auf den Sohn und auf den Segen und auf die Freude über das Kind zu vertrauen, sondern sie musste lernen, auf einen Gott zu vertrauen. Sie hat sich wieder gefangen, sie hat es gelernt. Jetzt ist sie wieder gut unterwegs. Jetzt hat sie gelernt, einem Gott zu vertrauen, auch wenn er das Geliebte wegnimmt. Gerade deshalb nimmt er es weg, damit der Glaube noch unerschütterlicher nur auf das Wort Gottes gerichtet ist. Also das ist schon sehr praktisch, das Thema hier. Und sehr wichtig für uns, dass wir uns fragen, worin liegt denn meine Sicherheit? Ja. Da hier, bitte. Für Abraham, das ist wirklich interessant. Da geht jetzt Abraham hinauf und wir müssen uns hineinversetzen in Abraham und ein bisschen in sein Leben. Was hat Abraham schon erfahren mittlerweile? Es ist erstaunlich. Also ich muss sagen, es ist erstaunlich, was in dem Mann Abraham vorgegangen ist. Abraham hat gelernt, Gott ist ein Gott, der steht zu seinen Verheißungen. Abraham hat seine Schule durchgemacht, er hat aufs Fleisch vertraut, er hat versagt und er hat nur Probleme bekommen und so weiter. Und dann hat er gesehen, wie Gott den toten Leib einer Sarah wieder lebendig machen kann. Das war ein Wunder. Das war ihm klar. Gott kann aus dem toten Mutterleib Leben hervorbringen. Und da hat Abraham das erste Mal gelernt, was bis jetzt in der Bibel noch nie vorgekommen ist und in der Geschichte noch nie vorgekommen ist, dass Gott aus dem Tode Leben macht, außer bei der Schöpfung. Aber hier aus einem erstorbenen Leib, dass Gott sozusagen das Rad der Natur zurückgedreht hat und aus einem verstorbenen Leib seiner eigenen Frau Leben hervorbringt, und das ist die Verheißungserfüllung. Der Same, das war ein Wunder an sich. Der Isaak selber war ein Wunder an sich. Und jetzt kommt Gott und sagt, gib mir den Isaak. Und jetzt fängt Gott Abraham zum Rechnen an. Und das ist so schön. Das steht nur zwischen den Zeilen, aber es ist ganz klar, es steht da. Er fängt zum Rechnen an, und Hebräerbrief hilft uns da auch in dieser Sache. Abraham hat gerechnet, ja Moment, wenn Gott sagt, in Isaak wird die Verheißung sein. Wird er der Same, die Nachkommenschaft sein, in Isaak. Wenn Gott durch ein Wunder den Isaak mir jetzt gegeben hat, Und jetzt verlangt Gott den Isaak zurück. Da gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Dass Gott das Gleiche macht, wie was er vorher gemacht hat. Leben aus dem Toten. Der hat es schon einmal gemacht. Leben aus dem Toten. Aus dem toten Mutterleib einen lebendigen Isaak. Da kann er auch einen getöteten Isaak aus dem Tode auferwecken. Und das erste Mal in der Geschichte haben wir den Glauben an eine Auferstehung. Das erste Mal hier der Glaube an eine Auferstehung aus dem Toten. Und Hebräerbrief sagt uns das, Hebräer Kapitel 11, in den 20er Versen, Hebräer 11, bitte? 17, danke. Hebräer 11, Vers 17. Im Glauben hat Abraham, als er auf die Probe gestellt wurde, Isaak dargebracht und er brachte den einzig Geborenen dar. Er, der die Verheißungen in Empfang genommen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak wird dir ein Same genannt werden, er rechnete. Ich hoffe, dass in der Bibel, die Sie haben, dass das dort auch so steht. Er rechnete. Genau das ist nämlich das Wort. Logizo. Im Griechischen heißt rechnen. Logisch rechnen. Logische Schlussfolgerung ziehen. Logisch rechnen. Er rechnete. Gott kann auch von den Toten erwecken. Gott kann von den Toten erwecken. Und das bedeutete für Abraham, also gut, wir gehen auf den Berg und er sagt zu seinen Knechten, bleibt hier, bis wir wiederkommen. Nicht bis ich zurückkomme, oben, dann alleine. Nein, ich komme nicht alleine zurück. Wir zwei gehen hinauf und wir zwei kommen zurück. Das war für ihn logische Rechnung. Wenn Gott jetzt sagt, gib mir den Isaak, dann wird er ihn wieder auferwecken.
Nachdem. Das heißt, könnte man davon dann ausgehen, dass er die 3 Tage ruhig spazieren gegangen ist. Wenn er sich von vornherein ausgerückt hat,
ja.
Alles klar, ja. Es kommt zum Leben, also kann ich ganz ruhig.
Ja. Welche Gefühle er hatte, weiß ich nicht, aber der Glaube ruht in den unerschütterlichen Verheißungen Gottes. Vielleicht hat er auch dazwischendurch wieder Zweifel bekommen, das weiß ich nicht, uns geht es manchmal auch so. Aber wir müssen lernen, auf das Wort Gottes allein zu vertrauen. Und hier, die Hebräer 11 sagt uns, er rechnete, dass er aus den Toten wiederkommen würde. Er rechnete so.
Ich glaube nicht, dass es ihm leicht gefallen hat, wenn er dann denkt, dass er ihn selber töten muss und so.
Ja. Leicht war es nicht. Aber grundsätzlich dürfen wir also dem Rechnung tragen, was die Schrift sagt. Er rechnete, dass Gott etwas tun wird. Dass Gott ihn auferwecken wird. Und Römer Kapitel 4, vergessen wir das auch nicht, was dort steht. Römer Kapitel 4. Römer 4. Vers 16. Deswegen ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. So wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor dem Gott, dem er glaubte. Gott, der die Toten lebend macht und das Nichtseiende hervorruft wie Seiendes, der entgegen Hoffnung auf Hoffnung hin glaubte, um ein Vater vieler Völker zu werden, nach dem, was gesagt wird, so wird dein Same sein. 1. Mose 15. Und nicht schwach im Glauben beachtete er nicht den eigenen schon erstorbenen Leib. Er war etwa 100-jährig. Noch das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde innerlich kräftig im Glauben und gab Gott die Ehre. Er hatte volle Gewissheit, was er verheißen hat, das ist er auch imstande zu tun. Und dann hat er den Isaak bekommen. Isaak wurde geboren. Darum wurde es ihm auch angerechnet zur Gerechtigkeit. Es wurde aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet wurde, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, denen, die an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten erweckte. Das ist der gleiche Art von Glaube. Wir glauben an einen Gott, der in das Leben, in der, der aus dem Leben aus dem Tod hervorbringt. Wir glauben an einen Gott, der den Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und Abraham hat auch so geglaubt, zweimal. Einmal bei der Sarah und das zweite Mal bei der Opferung des Isaak. Worin liegt meine Sicherheit? Wir werden nie Sicherheit haben, wenn unser Glaube nicht im Wort Gottes allein ruht. Nie. Es gibt Leute, die haben, ich hatte selber große Schwierigkeiten mit Heilssicherheit, mit Heilsgewissheit. Weil ich nicht gut gelehrt war am Anfang. Ich hatte zu wenig Leute, die mir geholfen haben in dieser Sache. Und ich hatte lange Zeit so Zweifel. Wie bekommt man Heilssicherheit? Sagst du, ja, ich habe ein Gespräch gehabt mit dem Pastor oder mit dem Bruder so und so, und das ist jetzt meine Heilsgewissheit. Der weiß es, der war ja dabei. Dann ruht die Heilsgewissheit auf dem Bruder so und so, oder? Wie kann der Bruder so und so wissen, dass ich jetzt wiedergeboren bin? Ja, er hat gesagt, ich bin jetzt wiedergeboren. So? Er hat gesagt. Das ist keine Gewissheit. Die Sicherheit kann ich nur finden aus dem Wort Gottes. Nicht wegen dem Seelsorgegespräch. Die Sicherheit ruht im Wort Gottes. Und wenn ich ein Seelsorgegespräch habe und wir sprechen über Heilsgewissheit, ich kann doch nicht dem anderen sagen, ja, du glaubst jetzt, ich habe gemerkt, du glaubst und du bist jetzt gerettet. Also der Thomas hat gesagt, ich bin gerettet. Das ist keine Gewissheit. Ich muss dem anderen das Wort Gottes unter die Nase halten. Ich muss ihm sagen, schau, hier ist die Verheißung und hier ist die Bedingung. Hast du die Bedingung erfüllt? Wie heißt die Bedingung? Ja, ich muss mein Vertrauen auf Jesus setzen. Hast du das getan? Wenn du die Bedingung erfüllt hast, was sagt die Verheißung? Ja, dann kommt er in mein Leben. Hast du das getan? Ich weiß es nicht, ob du das getan hast. Willst du es jetzt tun? Ja, ich will es jetzt tun. Gut, wir beten. Können wir beten? Nach dem Gebet? So. Wo ist der Herr Jesus jetzt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, was sagt die Bibel? Ja, die Bibel sagt, wenn ich ihm die Sünden bekenne, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Die Bibel sagt, wenn ich ihn aufnehme. Die Bibel sagt, wenn ich seinen Namen anrufe, werde ich gerettet. Die Bibel sagt, wenn ich von Herzen glaube an den Auferstandenen, der für mich gestorben ist, dann werde ich gerechtfertigt. Gut. Was ist die Bedingung? Ja, das muss ich tun. Muss glauben, muss mein Vertrauen darauf setzen. Muss ihn anrufen. Gut, hast du das getan? Jetzt ist der andere dran. Er muss selber es finden. Habe ich das jetzt getan? Setze ich mein Vertrauen auf Christus oder nicht? Da kann er nicht fragen, du Thomas, glaube ich jetzt? Das weiß ich nicht, ob du glaubst. Da ist die Schrift und da ist die Bedingung, was man tun muss. Bist du aufrichtig vor Gott? Und dann muss der Gläubige lernen, aha, es ist eine Sache zwischen mir und der Bibel. Nicht zwischen mir und dem Thomas. Zwischen mir und der Bibel. Glaube ich dem, was Gott gesagt hat, was Jesus getan hat, glaube ich dem. Und dann, bei manchen macht es Klick. Ja, ich muss nur dem vertrauen. Und er tut es. Und wenn ich dann frage, warum hast du Heilsgewissheit? Nicht wegen dem Seelsorgegespräch. Wegen Christus habe ich Heilsgewissheit, wegen dem, was Christus getan hat. Und ich habe mein Vertrauen auf ihn gesetzt. Dann habe ich wirklich Heilsgewissheit, dann weiß ich. Und dann ist es eine unerschütterliche Sache. Ewige Sicherheit. Da hat Abraham seine unerschütterliche Sicherheit bekommen. Also, sie machten sich auf und zogen zurück nach Beerseba, heißt es in Vers 19. Sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beerseba. Und Abraham wohnte in Beerseba. Was heißt Beerseba? Schwur. Schwurbrunnen. Brunnen des Schwures. Wer hat denn jetzt, aber jetzt hat nicht der Abraham geschworen bei Gott, jetzt hat wer andere geschworen. Und wir lesen in Kapitel 22, Vers 12, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und siehe, da war ein Witter hinten im Dickicht, festgehalten durch seine Hörner. Und er ging hin und nahm den Witter und opferte ihn als Brandopfer anstatt seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, Jahwe wird er sehen. Daher sagt man, noch heutigen Tages auf dem Berge Jahwes wird er sehen werden. Und der Engel Jahwes rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel. Das erste Mal hat er gesagt, tu ihm nichts, Abraham, Abraham, hier, tu ihm nichts und strecke deine Hand nicht aus. Aber hier hat ein zweites Mal, Vers 15, da rief der Engel Jahwes Abraham ein zweites Mal vom Himmel und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht Jahwe, weil du dieses getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, werde ich deinen Samen segnen und vermehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same wird das Tor seiner Feinde besitzen. Und durch deinen Samen werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und Abraham kehrte zu seinen Männern zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und haben ewiglich an den Schwur Gottes gedacht. Oder? An den Schwur. Beim Schwurbrunnen haben sie gewohnt. Und an einen Gott, der geschworen hat. An einen Gott, der geschworen hat, haben sie geglaubt. Also die Sicherheit für Abrahams Sohn Isaak besteht in Gott allein. Nicht darin, dass Abraham ihn so liebte. Um das zu lernen, fordert Gott von Abraham, ihm den Isaak zurückzugeben. Und Abraham lernt, im Glauben zu rechnen. Und jetzt ist er sicher. Beide sind sicher. Abraham ist sicher in Bezug auf die Zukunft und Isaak ist auch sicher. Damit wir, der Hebräerschreiber geht ja auch darauf ein. Der Hebräerschreiber geht auf diese Begebenheit ein und sagt in Hebräer 6, Vers 11, Hebräer 6, Vers 11 und folgende: Wir begehren, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise hin zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Denn als Gott Abraham Verheißung gab, schwor er, da er nicht hatte, bei einem Größeren zu schwören, bei sich selbst und sagte, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und nachdem er auf diese Weise, Abraham, auf diese Weise geduldig gewesen war, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren. Und der Eid zur Bestätigung ist ihnen ein Ende allen Widerspruchs. Weshalb Gott, da er den Erben der Verheißung auf nachdrücklichere Weise die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses zeigen wollte, mit einem Eide ins Mittel trat, Vers 17. Weshalb Gott also mit einem Eide ins Mittel trat, damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, bei denen es unmöglich war, Gott zu lügen, einen starken Trost hätten, die wir flüchteten oder Zuflucht nahmen, um die vorgelegte Hoffnung zu ergreifen, welche wir als einen Anker der Seele haben, einen sicheren und auch festen, und der in das Innenwände, das Innere, hinter dem Vorhang hineingeht. Da, wo als Vorläufer für uns hineinging Jesus. Nach der Ordnung Melchisedeks, hoher Priester geworden in Ewigkeit. Es gibt eine doppelte Sicherheit für die Gläubigen durch das Wort und durch den Eid. Zwei unabänderliche Tatsachen. Das Wort Gottes und der Eid Gottes. Der Schwur Gottes. Damit wir, also Gott hat geschworen, es gibt was Sicheres, es gibt keine größere Sicherheit als das Wort und den Schwur Gottes. Ich werde dich segnen. Die Verheißung wird zustande kommen. Die Erfüllung der Verheißung wird kommen. Also der Abraham hatte jetzt eine größere Sicherheit als je zuvor. Doppelte Sicherheit. Ich denke, wir machen hier Pause.